ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Autofahren in Berlin wird immer mehr zur Herausforderung, auch weil viele Brücken angeschlagen oder einfach kaputt sind. Die 100 Brücken etwa oder die Elsenbrücke am Treptower Park. Und jetzt auch noch die neue Gertraudenbrücke in Mitte am Spittelmarkt. 50.000 Fahrzeuge pro Tag. Mit dieser Blechlawine muss die 1977 errichtete Brücke klarkommen. Auf einer Verkehrsachse, die den Alexanderplatz und den Potsdamer Platz verbindet. Die Senatsverkehrsverwaltung hat aber vergangene Woche die Brücke für Lastwagen, Busse und andere Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Es wurden nämlich Risse am Bauwerk entdeckt. Was die Entscheidung für Auswirkungen hat und wie es mit der neuen Gertraudenbrücke weitergehen soll, dazu mehr von RBB24-Reporter Markus Latton.
Der Fall erinnert an andere Brücken in Berlin, die in den vergangenen Jahren gesperrt oder gänzlich abgerissen wurden und zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt haben. Vor kurzem die Mühlendammbrücke, jetzt die neue Gertraudenbrücke, ein reines Stahlbauwerk. Am Korrosionsschutz haben Bauprüfer Risse entdeckt. Nun müssen die Fachleute herausfinden, ob diese Risse tiefer ins Material eingedrungen sind. Daniel Schramm, Leiter des Bereichs Brücken, Ingenieurbau, Erhaltung und Betrieb bei der Senatsverkehrsverwaltung.
Dazu kam jetzt noch bei einer Bewertung jetzt gerade zum Jahresende, dass sich auch das Bauwerk etwas stärker als normal bewegt. Also es bewegt sich immer, wenn der Verkehr drüber geht, aber gerade bei schwerem Lkw-Verkehr hat sich gezeigt, dass sich ungewöhnlich verhält.
Zwar steht der Abriss der neuen Gertraudenbrücke schon seit einigen Jahren fest, dennoch werden Bauwerksprüfer im Januar die Brücke mit ihren 3 Spuren pro Richtung noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Bis dahin gilt, neben Lkw, Transportern und anderen schweren Fahrzeugen dürfen vorerst auch keine Busse die Brücke befahren. Das betrifft die Linien 200 und 248 sowie die Nachtbusse N2 und N42. Sie sollen umgeleitet werden. Rettungswagen sind von der Regel ausgenommen. Warnschilder an den Brückenauffahrten sollen auf die Einschränkungen hinweisen, so Daniel Schramm.
Wir sind natürlich in der Abstimmung auch mit anderen Dritten, also unter anderem Polizei, Berliner Stadtreinigung, als auch der BVG. Wenn wir natürlich feststellen, dass das alles in sich nicht genügt, die Beschilderung nicht ausreichend ist, müssen wir natürlich weitere Maßnahmen noch vorsehen, stärker kontrollieren oder eben vielleicht auch weitere Zufahrtsbeschränkungen oder Barrieren aufbauen, das aber dann erst im Januar.
Die Senatsverkehrsverwaltung rechnet mit Staus im Umkreis der neuen Gertraudenbrücke. Zusätzlich zu den Behinderungen an der benachbarten Mühlendammbrücke. Schwere Fahrzeuge werden sich deshalb andere Wege suchen müssen. Zum Leidwesen der Anwohner in den Nebenstraßen und mindestens bis die Bauprüfung abgeschlossen ist.
Unser Reporter Markus Latton war das über die wackelige Zukunft der neuen Gertraudenbrücke am Berliner Spittelmarkt. Viele Kliniken müssen derzeit kämpfen. Mit der Krankenhausreform soll die Gesundheitsversorgung effizienter werden. Aber nicht alle Häuser werden es unter den gegebenen Bedingungen auch schaffen. In Berlin-Charlottenburg zum Beispiel hat die Schlossparkklinik in diesem Sommer Insolvenz angemeldet. Wie es nun genau am Standort für die Patienten und die Beschäftigten weitergeht, ist immer noch nicht ganz klar. RBB24-Landespolitikreporter Jan Menzel hat mal recherchiert.
Noch fahren die Rettungswagen rein und raus, noch kommen und gehen die Patienten. Doch die Tage der Schlossparkklinik sind gezählt. Die Notaufnahme im Kiez, sie ist bald Geschichte. Für andere Bereiche der Klinik gibt es dagegen eine Lösung. So werden voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres sowohl die Neurologie als auch die Psychiatrie vom katholischen Krankenhausbetreiber Alexianer übernommen. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es, beide Fachbereiche würden vorbehaltlich juristischer Prüfungen zum Gertraudenkrankenhaus der Alexianer wechseln. Wobei die Neurologie ins Gertraudenkrankenhaus umziehen soll, während die Psychiatrie zunächst bis Ende 2027 am Standort Schlossparkklinik bleiben soll. Auf konkrete Nachfragen des RBB wollten sich weder der Betreiber der insolventen Schlossparkklinik noch die Alexianer dazu äußern, wie es nun für Ärzte, Pflegekräfte und Servicemitarbeiter weitergeht. Zwar ist von einem gemeinsamen Personalkonzept die Rede, doch das sei derzeit eher eine Blackbox, sagt Dana Lützkendorf, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi.
Diejenigen, die sich gemeldet haben, haben zumindest gesagt, dass es noch keine konkreten schriftlichen Kündigungen oder sonst was gibt. Wir haben unseren Mitgliedern hier nur gesagt, dass sie Rechtsschutz über Verdi haben, wenn Kündigungsverfahren anfällt. Aber also wir vermuten, dass zum Ende des Jahres was passiert.
Etwas Hoffnung an dieser Stelle macht Gesundheitssenatorin Ina Ciborra. Sie gehe davon aus, dass angesichts des Ärzte- und Pflegekräftemangels gute Chancen für die Beschäftigten der Schlossparkklinik bestehen, bei den Alexianern oder woanders unterzukommen. Als sehr bedauerlich bezeichnet die SPD-Politikerin diesen harten Strukturwandel. Gänzlich überraschend komme der aber nicht.
Es ist völlig klar, auch jetzt nach der neuen Leistungsgruppensystematik, dass es schwieriger wird für die Kleinen, dass sie zumindest starke Partner brauchen. Und dass wir natürlich auch in Berlin ein paar mehr Häuser haben, als zwingend nötig sind.
Insbesondere was Rettungsstellen betrifft, sei diese Region Berlins weiter gut aufgestellt, sagt Ciborra. Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt liegt beispielsweise die DRK-Klinik Westend. Doch Silke Gebel, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, sieht jetzt schon viele Krankenhäuser am Limit.
Wir haben auch das jüdische Krankenhaus, was auch eine Rettungsstelle hat, was jetzt ja auch gerade in der Insolvenz steht. Und wenn es da noch mehrere andere kleine Krankenhäuser trifft, dann heißt das große Probleme für die Berliner Bevölkerung und das darf nicht sein.
An der Schlossparkklinik, so viel ist sicher, ist mit dieser Art der Notfallversorgung nach 55 Jahren Schluss. Ob es etwa für die Psychiatrie am Standort eine dauerhafte Perspektive gibt, muss sich zeigen. Für Investoren dürfte das Areal in direkter Nachbarschaft zum Charlottenburger Schlosspark auf jeden Fall ein interessantes Objekt sein.
Unser Landespolitikreporter Jan Menzel war das zum aktuellen Stand nach der Insolvenz der Schlossparkklinik in Berlin-Charlottenburg. Der Blick nach Brandenburg jetzt. Es werden wieder Klöster gebaut, so wie früher ja im Mittelalter. Diese Geschichte gibt's wirklich, und zwar in Neuzelle. 8 Jahre nach ihrer Rückkehr hat der Zisterzienserorden nun mit dem Bau begonnen. Bis August soll alles fertig sein. Heute nun war Spatenstich und RBB-Reporter Michael Dietz war dabei.
9 Spaten, 9 schwarz-weiß gekleidete Zisterziensermönche. Die restlichen 3 Mitbrüder sind gerade nicht da. 12 Mönche gibt es derzeit in Neuzelle. Sie wohnen im katholischen Gemeindehaus auf dem Gelände der barocken Klosteranlage. Weil kein Platz mehr ist, muss einer im Wohnwagen schlafen, ein anderer in der Mietwohnung der evangelischen Gemeinde. Deshalb wird jetzt neu gebaut, mitten in Treppeln. Auf einem ehemaligen Bauernhof wird die Klausur neu gebaut, der ehemalige Stall soll Kapelle werden und ins alte Wohnhaus kommt die Klosterverwaltung. Nächstes Jahr ist schon Einzug, freut sich Pater Kilian Müller.
Der Holzneubau ist so, dass jetzt eine Bodenplatte gegossen wird und auf diese Bodenplatte kommen dann Fertigholzmodule, die aufgebaut werden, sodass der Rohbau innerhalb weniger Arbeitstage steht. Also wir gehen stark davon aus, dass wir ja in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich den Bernhardshof einweihen können.
Der sogenannte Bernhardshof wird aber nur ein Kloster auf Zeit. Die Mönche planen nämlich einen kompletten Neubau im Wald bei Treppeln. Bis das richtige Kloster fertig ist, wird es aber noch einige Jahre dauern.
Das wird ja auch in Bauphasen entstehen, das große Kloster, sodass dann mit Fertigstellung der ersten Bauphase, wenn die Mönche dann dorthin ziehen können, dieser Bernhardshof zunächst mal der Gästebereich wird für das Kloster. Das sind knapp 700 Meter von hier.
Im nächsten Jahr geht's für die Mönche also raus aufs Land. Verliert Neuzelle damit eine touristische Attraktion? Nein, hofft Amtsdirektor Andreas Fischer.
Wir sind da auch in sehr engen Austausch mit den Mönchen und wollen da auch weitere touristische Angebote zusammen mit den Mönchen entwickeln. Insbesondere eine Verbindung zwischen Neuzelle, dem historischen Kloster, und Treppeln, dem neuen Klosterstandort herstellen.
Das sagt Amtsdirektor Andreas Fischer aus Neuzelle, wo die Zisterzienser jetzt ein neues Übergangskloster bauen. Das ist durchaus auch eine touristische Attraktion. Und auch in Neuzelle, wie anderswo auch, läuft dann auch noch der Endspurt zum Weihnachtsfest. Der Cottbuser Weihnachtsmarkt zum Beispiel öffnet morgen nochmal in seiner ganzen Pracht und damit ist es so ein bisschen Zeit für eine erste Bilanz. Wie zufrieden sind in diesem Jahr die Händler auf dem größten Weihnachtsmarkt in Südbrandenburg? RBB24-Reporter Daniel Mastow hat sich umgehört.
Am Stand von Virginia Lucas findet man unter anderem Schwibbögen und Herrenhuter Sterne. Sie zeigt sich rundum zufrieden. Die Zeit war schön und brachte gute Umsätze.
Es ist wie immer sehr gut gelaufen. Wir haben treue Stammkunden, weil es gibt ja viele Sorten an Sternen. Ne? Also wir können mit der Bilanz zufrieden sein.
Markus Sperlich, der auf dem Cottbuser Weihnachtsmarkt eine Glühweinhütte sowie einen Grill- und Süßigkeitenstand betreibt, äußert sich etwas zurückhaltender. Der Umsatz ist weniger, sagt er. Das Geld würde bei den Leuten nicht mehr so locker sitzen.
Naja, ich will nicht sagen, sie meckern viel, sie gucken sehr viel auf die Preise, sage ich mal. Wir haben es bei uns noch so belassen, also dass wir die Preise nicht ganz weitergegeben haben, die wir eigentlich weitergeben müssten, weil wir hier auch viele Tage Lage sind und sehr viel vom Stammpublikum leben.
Manuel Richter betreibt die süße Hütte. Hier gibt es zum Beispiel Lebkuchen und Lutscher. Es hat sich gelohnt, sagt er, doch nach vielen Wochen Weihnachtsmarkt reicht es dann auch langsam.
Es ist auch schön, wenn er jetzt wieder zu Ende geht. Wir haben ja dann 5 Wochen hinter uns und ist schon immer eine lange Zeit, ne? Von 11 bis abends spät, jeden Tag. Reicht dann.
Nicht weit weg von Manuel Richter hat Dagmar Otto ihren Stand. Hier verkauft sie weihnachtliche Keramiken.
Die Leute sind sehr nett, wird gut gekauft. Die kommen auch alle jedes Jahr wieder.
Solche positiven Rückmeldungen hört Manuela Damm, Projektleiterin des Cottbuser Weihnachtsmarktes, häufig. Ihr Fazit fällt positiv aus.
Also besonders gut angenommen wurde zum Beispiel unsere Weihnachtsmannhütte. Das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Wir werden nächstes Jahr auch unsere Flaniermeile etwas stärker bespielen. Das ist die Verbindungsstraße zwischen dem Blechenkarree und der Spreegalerie. Dort könnten auch noch 4, 5 weihnachtliche Hütten stehen mit tollen Sortimenten, um einfach diesen Rundlauf des Weihnachtsmarktes zu erweitern.
Also schon mal der Ausblick aufs nächste Jahr von Manuela Damm, die Projektleiterin des Weihnachtsmarktes in Cottbus. Der hat aber noch mal morgen in der ganzen Innenstadt geöffnet. Heiligabend ist dann mal Pause. Und danach geht er bis zum 28. Dezember auf dem Altmarkt in die Verlängerung. Also auch das ein mögliches weihnachtliches Ausflugsziel. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.